Ja, ich freue mich sehr, heute Leon Hempel vorzustellen. Ich hatte ihn schon vorgestellt. Wie soll ich ihn vorstellen? Er ist Leiter des Bereichs Sicherheit, Risiko und Privatheit am ZDG, die ja auch Partner hier von der Veranstaltung sind. Und er meinte, naja, es passt einfach alles. Also so mit dem ganzen Komplexen der Überwachung, der versteckten Systeme hat er sich schon immer beschäftigt. Und heute wird er etwas erzählen zur Transparenz zwischen normativem Anspruch und kultivierter Unsichtbarkeit. Und ich freue mich, dass er trotz Krankheit und Halsschmerzen diesen Vortrag hier halten kann. Danke.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass ich die Gelegenheit habe, trotz etwas Grippe habe ich mir gesagt, okay, ich kann Rainer ja auch hier jetzt nicht im Stich lassen und kann aber durchaus verstehen, dass viele heute bei den Temperaturen auch vielleicht noch etwas länger im Bett bleiben wollen. Das ist ja auch alles übers Netz gegebenenfalls anzusehen. Also hinsichtlich sozusagen dem Zusammenhang von Rechentechnik und Atomtechnik ist natürlich ein super spannendes Thema. Da fällt mir nur gerade halt eben noch jener berühmte Angriff in den Ende der 80er Jahre war es, glaube ich, gewesen, eben jener Wenk ein auf einen Teil der also praktisch im Rahmen einer Space Mission ja letzten Endes ein Angriff auf die NASA gestartet hat, um im Grunde genommen halt mittels so eines solchen Angriffes dann ja zu zeigen, dass im Grunde genommen so unsicher wie halt eben die Computertechnik natürlich so unsicher ist eigentlich auch die Atomtechnik. Also das fällt mir gerade dazu noch ein. Insofern gibt es tatsächlich ja jede Menge historische Beispiele, wo dieser Zusammenhang zwischen, sagen wir mal, der Verletzbarkeit der Rechentechnik und des hohen Risikos von Atomtechnik im Grunde genommen schon immer klar Gegenstand auch der Beschäftigung war. Was ich praktisch heute allerdings im Fokus habe, ist ein Stück aus dem Programm beziehungsweise aus dem Titel der Veranstaltung Invisible Systems mir zum Thema gemacht habe, ist eben natürlich der Begriff Transparenz, der als solches ja insofern von Wichtigkeit ist, weil er ja eigentlich als ein politischer Begriff unmittelbar auf die Frage der Verteilung von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit weist. Und damit auch etwas, was wir häufig halt eben ja etwas stiefmütterlich behandeln, aber wenn man es etwas mehr bedenkt, vielleicht mit Hilfe auch einiger französischer politischen Theoretikern wie Jacques Rancière, dann ist das eben die ästhetische Dimension von Politik, die halt eben letzten Endes natürlich immer auf die Frage der sinnlichen Aufteilung eigentlich fokussiert. Das heißt halt eben letzten Endes auf den sozialen Raum und wer in diesem sozialen Raum denn nun eigentlich sichtbar und natürlich auch hörbar werden darf und wer halt eben nicht sichtbar und nicht hörbar werden darf. Und interessant bei Rancière ist ja, dass er im Prinzip sagt, unsere sogenannten politischen Institutionen sind eigentlich diejenigen, die eher die Seite der Polizei vertreten, nämlich halt eben den Raum entsprechend sinnlich aufzuteilen und dafür zu sorgen, dass natürlich eben Teile, wenn man so will, auch nicht sichtbar, nicht hörbar wären. Und wenn dann halt eben praktisch ein Wechsel oder ein Wandel oder wie wir es auch immer bezeichnen wollen, statt hat, dann erst in diesem Moment, wenn eigentlich das vorab nicht sichtbare und nicht hörbare sichtbar und hörbar wird, dann können wir von Politik sprechen. Also das heißt praktisch, wenn wir es mal auf die aktuelle Diskussion hinnehmen, dann haben wir ja so praktisch die üblichen Geschichten wie zum Beispiel die Ränder invisibilisieren, ja, also ob nun von links oder von rechts, ist ja völlig egal. Oder was wir halt eben gegenwärtig natürlich auch haben, die Mitte invisibilisieren, indem wir halt eben letzten Endes das Erstarken der Ränder sehen und im Grunde genommen sozusagen ein Verblassen oder ein Verstummen gar der Mitte, wenn man das so will. Immer nimmt sozusagen halt eben dann die eine oder andere Position für sich in Anspruch, das Ganze zu repräsentieren. Schnell ist dann vom Volk die Rede, sozusagen als ein Pars pro Toto für alle. Aber da sind wir dann schon bei der Ungerechtigkeit und nicht mehr sozusagen bei der Gerechtigkeit. Denn wer ist sozusagen denn hier derjenige, der eigentlich im Namen des Demos sprechen kann? Also man merkt sofort, Transparenz verführt einen letzten Endes unmittelbar zu politischen Überlegungen hinsichtlich der Verteilung von Sichtbarkeit. Und das ist natürlich, wenn wir es mit Infrastrukturen zu tun haben, unmittelbar und immer der Fall. Aber wie gesagt, wir müssen gar nicht sofort auf Technik oder sonst was zu sprechen kommen, sondern das gilt halt eben insgesamt für Gesellschaften, dass wir uns fragen müssen, wie in einer Gesellschaft Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit letztlich verteilt sind. Und dafür gibt es natürlich jede Menge Ansätze, aber ein Ansatz, der halt eben Transparenz unmittelbar auch in den Fokus rückt, ist von David Hield, Varieties of Transparency. Und im Grunde genommen fragt dieser Aufsatz ganz unabhängig von sozusagen Technik, wie letzten Endes Transparenz innerhalb einer Gesellschaft verstanden werden kann. Und er hat dafür sozusagen sich eine Anatomie der Transparenz überlegt. Und die ist so ganz hübsch, beziehungsweise glaube ich ganz aufschlussreich, hilfreich auch, um eigentlich das ein bisschen zu sortieren. Also diese merkwürdige Dimension der Transparenz ein bisschen sozusagen greifbar zu machen. Und insofern fragt halt eben auch dieses Transparenzmodell von Hield nach der Frage der Verteilung von Sichtbarkeit oder wie wir das mal genannt haben, sozusagen, wie ist das Sichtbarkeitsregime denn letzten Endes sortiert? Und da gibt es dann die Dimension, die Transparency Upwards, das also sozusagen auf der vertikalen Achse betrachtet, means that the hierarchical superior or principal can observe the conduct, behavior and or results of the hierarchical subordinate or agent. Also das heißt im Grunde genommen eine klare Herrschaftsperspektive von denjenigen aus betrachtet, die beobachten und die beobachteten Instanzen des Prinzipals aus auf den Agenten beziehungsweise halt eben auf die Beobachteten. Umgekehrt sozusagen, ganz klar, ist natürlich Transparency downwards is when the ruled can observe the conduct, behavior and or results of their rulers. Also sozusagen, wenn man so will, so überwachungstheoretisch, dann halt eben die Surveillance gewissermaßen hier als prinzipielle Idee. Und natürlich auch immer im Hinblick auf die Frage, inwieweit sozusagen eben diese Transparenz, die sich dann nach oben hin orientiert, um sichtbar zu machen, wie die Upward Transparency läuft, im Grunde genommen halt eben auch in Bezug auf den Datenschutz von wesentlicher Bedeutung. Dann hat man praktisch die horizontale Ebene, die mich sozusagen, der eher soziologisch unterwegs ist, immer ein bisschen mehr interessiert oder sagen wir mal mehr im Zentrum steht, von der ich eigentlich aus stärker denke, weil hier geht es dann um Organisieren oder um die Flachheit, wenn man so will. Also hier geht es eigentlich darum, inwieweit Organisationen die Onwards Transparency insofern beinhaltet, als sie dann halt eben, wenn man so will, gucken, wie also das Außen für sie praktisch sichtbar wird. Ganz klar, dazu gehören natürlich jetzt nicht nur schon die immer wieder genannten NSA und BND und wie sie alle heißen, also sozusagen die Organisationen der Secrecy, der, wenn man so will, institutionalisierten Polizei oder sonstiges, sondern dazu gehören natürlich jede Menge unterschiedlichster letztlich Organisationen, die im Grunde genommen halt eben das Geschehen da draußen außerhalb ihrer eigenen organisationalen Grenzen beobachten, um daraus, wie auch immer, sagen wir mal halt das eine oder andere an Gewinn für sich abzuschöpfen. Das Umgekehrte natürlich ebenso. Inwieweit werden dann die Organisationen sozusagen wiederum durch die Inwards Transparency sichtbar. Sagen wir mal so, jemand, der ganz gerne so ins Feld geht und ethnologisch interessiert oder methodisch unterwegs ist, der geht natürlich gerne und überschreitet die Grenzen der Organisation, sucht jede Möglichkeit, um im Grunde genommen in Kontrollräume zu gelangen und zu gucken, was läuft da eigentlich ab. Ja, wie gespenstisch ist es denn tatsächlich? Das wollen wir ja gerne wissen, um halt sich dann auch einen Begriff davon zu machen, was gibt es dort sozusagen an Intransparenz, die in die Transparenz zu verkehren ist, oder wie man das im Rahmen von Infrastrukturforschung zum Beispiel auch nennt, halt eben die Infrastructural Inversion, also die Umkehrung sozusagen der Nichtsichtbarkeit von Infrastruktur in Sichtbarkeit, oder halt eben auch all die Berufe, die wir haben, wenn man so will, die sich ständig, wenn man so möchte, halt eben dort unten irgendwo abspielen im Gewährleistungsbereich, um halt eben letzten Endes das gesellschaftliche Leben am Laufen zu halten, die wir nicht sehen, die letzten Endes Teil, wie es bei Latour so schön heißt, der Invisible City sind, ja, um letzten Endes halt eben die sogenannte visible Stadt dann halt eben überhaupt erst zu ermöglichen, die Stadt der Pläne und die Stadt sozusagen der Verkehrsordnung. Der Hield hat dann eine ganze Reihe von weiteren Beschreibungselementen dieser Anatomie geliefert. So kann er zum Beispiel, oder so sagt er beispielsweise, es gibt halt eben eine Transparenz, die bezieht sich eigentlich auf den Output und den Input. Aber es gibt natürlich auch eine Transparenz, die bezieht sich auf den gesamten Prozess. Es gibt eine Transparenz, die läuft in Echtzeit. Es gibt eine Transparenz, die sozusagen beruft sich, wenn man so will, immer auf das, was bereits geschehen ist und ist insofern retrospektiv. Es gibt eine nominelle Forderung von Transparenz und es gibt so etwas wie eine effektive Transparenz. Und dieses aufgreifend hat der Kollege Bert-Jaap Koops in Tilburg dieses Modell auch aufgegriffen, um dann mal eigentlich letzten Endes auch die Frage von Datenschutz zu klären, im Verhältnis natürlich zur Massenüberwachung als solches. Ich habe da unten nochmal die Literatur angegeben und kommt natürlich zu einem im Grunde genommen recht klaren und einfachen und für uns inzwischen ja Alltag gewordenen Schluss, dann heißt es ganz einfach, dass die Upwards Transparency natürlich nicht nur nominell existiert, sondern auch sehr effektiv, dass sie sozusagen nicht nur das Event im Blick hat, sondern natürlich auch den Prozess, wenn wir, weiß ich nicht, heute Nachmittag Judith Simon hören, dann wird sie sicherlich halt eben auch über diese Prozesse sprechen und vor allem aber auch über die Realtime sozusagen dieser Transparenz, wie halt eben auch letzten Endes praktisch die Möglichkeit retrospektiv im Grunde genommen beispielsweise im Rahmen von Strafverfolgung bei Internetbeobachtung oder anderem mehr letzten Endes auch nutzen zu können. Das heißt, im Grunde genommen kann man sagen, die Upwards Transparency hat das Full Spectrum of making something transparent. Beim Datenschutz sieht es dann halt ein bisschen anders aus, oder sagen wir mal halt eben auch bei der Downwards Transparency. Da müssen wir schon davon ausgehen, dass es in erster Linie Ex-Post-Ereignisse sind, dass es retrospektiv läuft, dass die ganze Sache eher nominell abläuft und halt eben nur wenig effektiv, wenn wir davon ausgehen, dass wir eigentlich minütlich mit sozusagen Gesetzesüberschreitungen zu kämpfen haben. Natürlich ist deshalb seit eh und je sozusagen, seitdem es um die Modernisierung des Datenschutzes geht, um die sogenannte Modernisierung des Datenschutzes geht, letzten Endes darum immer wieder die Frage, wie können wir das Ganze balancieren? Also wie können wir die Transparenz balancieren? Also nicht Sicherheit und Freiheit oder sowas, sondern wie können wir eigentlich Transparenz balancieren? Welche Möglichkeiten haben wir? Und da sagt halt eben Koops dann, upwards transparency can be diminished, thus making the window more opaque for those above to look down. Naja, da haben wir die üblichen Möglichkeiten. Jetzt können wir die ganze Sache eben entsprechend mal sortieren. Sozusagen, da haben wir Data Encryption, Obfuscation, Anonymization und man könnte natürlich halt jede Menge andere Verfahren jetzt entsprechend sortieren. Aber man kann auch noch mehr machen. Auch das wissen wir eigentlich. Downwards transparency can be enhanced, making the window more transparent for those down to look up. Ja, also was können wir da machen? Natürlich wollen wir das praktisch mit der Vorgabe real-time and retrospektiv zu sein, efficient and nominal event and process, also all das, was jetzt praktisch hier ja fehlt. Und da haben wir dann also von mir aus Seals, da haben wir Audits, da haben wir Data Protection Impact Assessments and Privacy Impact Assessments. Und was ich mich immer frage, aber vielleicht gibt es das auch schon alles, warum gibt es eigentlich nicht sozusagen sowas wie mathematische Beweise innerhalb letzten Endes meiner Anwendung, die mir sagen, ob das ganze Ding denn nun ordentlich funktioniert oder nicht? Müsste doch irgendwie auch besser möglich sein. Aber vielleicht können Sie mich aufklären und mir nachher erzählen, ob es das vielleicht schon gibt. Tatsächlich ist natürlich die Frage, wie dieser Kampf um die Sichtbarkeit geführt wird. Das ist auch das, was mich stärker interessiert, als jetzt weiter in Technologieaspekte hineinzugehen, die ich gar nicht verstehe. Und es ist natürlich die Frage, ob hier eigentlich mit gleichen Mitteln gekämpft wird. Also die Behauptung ist ja häufig mal so ein bisschen im Raum, ja. Und beispielsweise, wenn es um das Attributionsproblem geht. Das Attributionsproblem ist ja sozusagen im Kontext von Cyberwar und Cybercrime viel diskutiert worden, ja, und im Grunde genommen hat der Richard Clark, halt eben der ehemalige Chef dafür Terror und Security in den USA, irgendwann erklärt, 2010, dass eigentlich dieses Problem von der Attribution insofern sozusagen überwunden worden sei. Da heißt es so schön, with more time, I think we can solve the attribution problem. Also das Attributionsproblem als das der Nicht-Identifizierbarkeit derjenigen, die sich im Netz bewegen. You can't find the origin of an attack. You can't find the origin of an attack in real time, but ultimately you can do forensic if you can hack into all the servers. The NSA can do that. Ja, das ist vielleicht der wichtigste Satz. And the NSA tells me that the attribution isn't really a problem. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Satz, nämlich in der Hinblick, wenn die NSA etwas sagt, dann ist natürlich das sozusagen für die politische Seite, die sich gewissermaßen der Öffentlichkeit dann zuwendet, im Grunde genommen halt die Möglichkeit, hier letzten Endes selbst erstens sich als verantwortungsvoll zu generieren und zweitens mal sozusagen auch die Möglichkeit, die eigene Behauptung im Grunde genommen nicht weiter belegen zu müssen, denn schließlich ist es ja die NSA und die ist ja schließlich secret und insofern praktisch ist das Argument schon immer auf seiner Seite. Also im Grunde genommen eine Strategie als solches selbstverständlich. Ja, und so antwortet dann halt eben auch Jacob Applebaum nach den Snowden Revelations, so that's the goal, non-attribution and total surveillance, and they want to do it completely in the dark. And the good news, natürlich, was soll es anders sein, is that they can't do. Da kommt natürlich die andere Seite der Nicht-Attribuierbarkeit sofort ins Spiel, nämlich, dass wir im Netz sozusagen beanspruchen wollen und beanspruchen sollen, anonym auch agieren zu können. Ja, das sind dann aber letzten Endes immer wieder, ne, Tor benutzt halt eben bekanntlicherweise nicht nur derjenige, der anonym bleiben will, sondern möglicherweise auch der BND selbst. Also das heißt sozusagen, es sind dann halt eben letzten Endes immer wieder die Frage, okay, wird hier sozusagen dieser Kampf um Sichtbarkeit, mit welchen Mitteln wird er eigentlich geführt? Und letzten Endes praktisch, gibt es dort einen Gleichstand oder nicht? Und meines Erachtens, was viel zu wenig bisher in der Diskussion im Blick ist, ist tatsächlich, dass natürlich hier der Kampf insofern doch mit etwas ungleicheren Mitteln geführt wird, weil, und das haben wir gerade eben, glaube ich, auch schon angedeutet, gehört, dass der NSA-Ausschuss nicht mehr nur ein NSA-Ausschuss, sondern inzwischen ein NSA- und BND-Ausschuss ist, dass letzten Endes natürlich wir eine Entwicklung sozusagen haben, die seit der ersten Anwendung zum Beispiel des Computer Fraud and Abuse Acts, nämlich als jener Morris zum ersten Mal im Grunde genommen völlig unabsichtlich, was Sicherheitsfragen angeht, einen Wurm ins Netz geschickt hat und insofern auch unter dem Abuse Act verurteilt worden ist, dass seitdem eben wir eine unglaubliche Zunahme in diesem Bereich haben, letzten Endes praktisch unter Strafandrohung halt eben letztlich praktisch ja auch experimentell, wie Applebaum zum Beispiel sagt, im Netz uns zu bewegen. Und wir wissen praktisch, die Ergebnisse davon sind natürlich, wie es heißt, nicht nur eine dragonische sozusagen Androhung hinsichtlich im Grunde genommen eines Verhaltens im Netz, was mit diesem schlicht experimentell umzugehen sucht, sondern natürlich auch Kriminalisierungen, die dann möglicherweise halt eben auch zu solchen Ereignissen wie den Tod von Aaron Schwartz geführt haben. Und das heißt, worauf ich damit nur einfach aufmerksam machen möchte, es gibt sozusagen natürlich eine ganze sozusagen Kriminalisierung, die über Gesetzgebungsprozesse läuft, die hier nicht ganz außer Acht gelassen werden darf und die meines Erachtens am Ende die Gewichtungen, was die Sichtbarkeitsverteilungsmechanismen angeht, schon nochmal ziemlich deutlich werden lässt. Die Frage ist, wenn wir das alles so sehen und wir wollen uns ja mit diesem Transparenzbegriff beschäftigen, dann finde ich, gibt's halt noch die zweite Seite, die ja auch nicht unbekannt ist, aber die ich trotzdem noch mal ein bisschen herausarbeiten möchte. Vielleicht verstehen wir ja diesen Transparenzbegriff einfach mal zu einseitig. Ja? Und insbesondere die Computer Scientists unter Ihnen werden das wahrscheinlich relativ gut im Blick haben. Ja, denn wenn es in der Oxford Dictionary halt eben heißt, allowing light to pass through an object organization or process, ja, so that the objects behind can be distinctively seen. Also der Witz ist ja sozusagen, damit wir etwas sehen können, muss etwas anderes unsichtbar werden. Ja, also sozusagen die Transparenzvorstellung, die wir ja offensichtlich haben, ist, dass etwas sichtbar wird, aber in dem Sinne die Voraussetzung dafür ist eben, dass erst etwas anderes unsichtbar werden muss. Also in dem Fall hier allowing light to pass through. Das heißt, ich mache etwas sozusagen intransparent, damit etwas anderes. Ich mache etwas transparent, damit etwas anderes ebenfalls sozusagen sichtbar wird. Aber tatsächlich blende ich es ja aus. Ich invisibilisiere sozusagen die Objekte, die Organisation und die Prozesse, um etwas anderes sichtbar zu machen. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr wesentlicher Punkt. Wir haben nämlich sozusagen einmal einen normativen Transparenzbegriff, der gewissermaßen repräsentiert ist in dem Transparency Principle, so wie wir das natürlich alle kennen. Ja, den politischen Transparenzbegriff, der gewissermaßen beansprucht, eben Prozesse, Objekte oder halt eben Organisationen transparent zu machen, indem er etwas anderes sozusagen intransparent durchscheinend werden lässt, Entschuldigung. Aber praktisch, wir haben auch eine zweite normative Ebene von Transparenz und die ist eigentlich eine praktische Transparenz. Und die ist sozusagen auch in dem Begriff drin, den Susan Lee Starr, eine STS-Forscherin, leider schon verstorben, letzten Endes in einem berühmten Aufsatz über die Ethnography of Infrastructure Transparent to Use genannt hat. Also Infrastructure ist transparent to use, völlig unabhängig davon, ob das IT-Infrastructure ist oder was auch immer. Sie werden es alle selber wissen. Ja, also sozusagen, Sie benutzen natürlich den Wasserhahn, ohne dass der Wasserhahn sozusagen für Sie als Wasserhahn im Prinzip auffällig ist oder auffällig wird. Letzten Endes sozusagen, Sie benutzen Infrastruktur natürlich in einer Weise, dass man nicht jedes Mal darüber nachdenkt, oder irgendwie sie gar wieder neu zusammensetzen müsste. Ja, im Grunde genommen, Infrastructure is transparent to use in the sense that it does not have to be reinvented each time or assembled for each task, but invisible supports those tasks. Also wir haben eine Tendenz sozusagen bei Infrastrukturen generell, ja, die in Richtung Invisibilität geht. Und letztlich sozusagen hängt das natürlich mit ihrer praktischen Aneignung zusammen, mit ihrer Routine zusammen oder mit dem routinierten Umgang zusammen und so weiter und so fort. Wir haben auch solche Diskussionen, eine ganz wunderbare Diskussion zum Beispiel über die Sichtbarkeit von Freileitungen oder von Windmühlen angesichts sozusagen der Verschandelung von Landschaften. Ja, also sozusagen, da wünschen wir uns natürlich, wenn wir das Erdkabel wollen, nichts anderes als Unsichtbarkeit, dass die Invisibilisierung sozusagen auch wieder hat. Und in dem Sinne spreche ich auch gerne von der kultivierten Unsichtbarkeit, denn die hat eine ganz lange Tradition. Ich werde Ihnen noch gleich zeigen, dass das eine bestimmte romantische Tradition sogar ist. Sie ist gut für Unternehmen. Nehmen wir nochmal das Beispiel Energie. Ja, denn dann müssen sozusagen sich auch die entsprechenden Unternehmen nicht rechtfertigen für das, was sie tun, denn die Infrastruktur bleibt schließlich unsichtbar. Aber sie ist eben auch, das hatte ich schon angedeutet, gut für den Erhalt der Landschaftsbilder als solches. Und da haben wir natürlich in der Entwicklung sozusagen der Computerisierung unserer Welt, ja, wenn man so will, eine schöne Geschichte der Kultivierung der Unsichtbarkeit, ja, durch im Grunde genommen Design, durch im Grunde genommen die Geschichte von HCI. Und wir können halt eben uns das vergegenwärtigen, wenn wir beispielsweise Douglas Engelberts berühmtes Demo angucken, The Mother of All Demos, und dann plötzlich passiert es ihm, ja, und sozusagen, es funktioniert nicht so, wie er es will, und er sagt dann so nett, nee, zuerst fragt er nach einem Programmierer, ja, der ihm natürlich jetzt zur Seite springen soll, um die Maschine wieder zum Laufen zu bringen. Aber er sagt dann halt eben auch so ganz wunderbar, ja, was sagt er, ich habe es mir aufgeschrieben, I haven't warmed up yet. Also ich bin noch gar nicht routiniert. Ja. Also der ist nicht nur der Erfinder der Maus, ja, sondern er ist eigentlich auch der Erfinder, wenn man so will, des Users als Enemy, ne, das sozusagen, der sich selber anklagt, auf die Anklagebank setzt in dem Moment und sagt, ich muss mich erst als an die Maschine, die ich da erfunden habe, da habe ich ja viel so wie die Maus erfunden, ich muss mich erst dran gewöhnen, damit sie auch letzten Endes transparent to use wird. Und da sind natürlich eine ganze Menge anderer. Von mir sehr geschätzt ist auch die weitere Demonstration zum Beispiel von Google zu Google Glass. Praktisch, wenn Sie sich die mal angucken wollen, dann werden Sie feststellen, dass man diesen Blick durch Google Glass sozusagen auf der Demonstration dann nicht zuletzt auf ein Kind, auf ein Baby in der Krippe oder wie das heißt, lenkt. Also hier durch die Designerin rechts wird das vorgeführt, und sie sagt dann auch so schön, ja, also sozusagen unser Blick soll praktisch natürlich sein. Ja? Also es soll eigentlich letzten Endes die Technik als Technik überhaupt nicht mehr in den Blick kommen. Wir sprechen zwar die ganze Zeit von der Technisierung unserer Gegenwart, tatsächlich haben wir aber die Technisierung der Gegenwart bedeutet eigentlich sozusagen die Visibilität der Technik aus der Gegenwart möglichst herauszunehmen. Und wenn Sie sich auch die Werbung für Google Glass angucken, dann werden Sie feststellen, dass Sie Google Glass selbst nie sehen, sondern Sie gucken gewissermaßen wie durch eine Brille, die selbst ja bekanntlich noch nicht mal Brillengläser hat, selbstverständlich aber dann über das Display entsprechende Informationen einblenden kann. Also der natürliche Blick sozusagen der Mutter auf das Kind wird propagiert. Ja, und mein Favorit in der Geschichte der Kultivierung, wie kann das anders sein, muss natürlich Mark Weiser sein. Und Mark Weiser, der dann halt sozusagen auch wunderbar am Ende letzten Endes den Traum, fast schon seinen bürgerlichen Traum einer romantischen Waldwelt halt eben beschwört, indem er halt dann zum Beispiel formuliert, Machines that fit the human environment instead of forcing humans to enter theirs will make using a computer as refreshing as taking a walk in the woods. Ja, also letzten Endes, hier haben wir, wenn man so will, eigentlich den Propagandisten des Erdkabels im Bereich sozusagen der Computerisierung. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als eben als eine entsprechende romantische Vorstellung sozusagen, nämlich das Postulat, die Sichtbarkeit von Technik aufzuheben, den Wunsch nach Ganzheitlichkeit diesseits aller dinglichen Entfremdung durch Technik. Und dass das alles eine ziemlich ernste Geschichte ist, ist sozusagen, wenn man diesen zweiten normativen Transparenzbegriff ein bisschen sich klar macht und mal bei der Free Encyclopedia Wikipedia nachguckt, dann hat man dort im Grunde genommen, was für die Computerwissenschaften angeht, eine ganze Lante an Transparenzbegriffen, die mit dem normativen Transparenzbegriff der Politik oder des demokratischen Verständnisses eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Und natürlich, das sind alles Dinge, die auf Infrastruktur und auf das Bauen von Infrastruktur wunderbar zupassen. Aber wenn man sich sozusagen das mal ein bisschen unter der Perspektive von Beobachtung überlegt, dann sind natürlich solche Sachen sehr, sehr fein wie Ortstransparenz. Der Ort, an dem sich ein Dienst oder eine Ressource befindet, ist dem Nutzer nicht bekannt. Der Zugriff erfolgt über einen bestimmten Namen, der allerdings keine Ortsinformationen enthält. Ja? Oder Nebenläufigkeitstransparenz fand ich auch wunderbar. Es ist mehreren Benutzern möglich, gleichzeitig auf die Dienste und Ressourcen zuzugreifen. Das System sorgt dafür, dass exklusive Zugriffe möglich sind und Daten gegebenenfalls synchronisiert bzw. repliziert werden. Migrationstransparenz, das Verschieben von Objekten und Verteilen im verteilten System, soll für den Benutzer und die Anwendung unbemerkt geschehen. Fehler- und Ausfalltransparenz, also ich bin jetzt sozusagen irgendwie angegriffen worden, durch wen auch immer, ja, beim Ausfall eines Systems oder eines Netzwerkverbindungs sollte der Anwender weiterarbeiten können, wenn auch mit verminderter Leistung. Genau. Und Parallelitätstransparenz fand ich auch schön. Aktivitäten können parallel abrauchen, ohne sich zu stören. Genau. Das ist sozusagen das Programm, wenn man so will. Ja, letzten Endes das im Grunde genommen, aber hier natürlich überhaupt nicht im Kontext etwa von Beobachtung und Überwachung proklamiert ist, sondern im Grunde genommen zur Ausbildung offensichtlich letzten Endes gehört. Also braucht man sich eigentlich nicht wundern, dass sozusagen eine Beobachtung zunehmend im technisch Unbewussten abläuft. Und im Grunde genommen wissen wir seit langem, dass Beobachtung immer schon Kooperation verlangt. Ja, und zwar so wie vorhin schon formuliert, zwischen Prinzipal und Agent oder Beobachtungsinstanz und Beobachteten. Wir kennen das, wenn wir einen Flughafen besuchen, ja, und sollen da irgendwie durchleuchtet werden an der Security. Ja, körpernahe Beobachtung, Ganzkörperscanner oder wie auch immer. Aktive Kooperation, ja, ich muss mich entsprechend hinstellen, ist klar. Aber dann bei anderen Technologien, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Facial Recognition, also letzten Endes Dinge, die dann schon ein bisschen weiter den Körper entfernt haben. Ja, praktisch, wenn man sich den Vendor-Test zum Beispiel anguckt, dann ist seit Jahren das gleiche Ergebnis, dass umso transparenter eigentlich die Beobachtung nun wird für den Beobachteten. Umso intransparenter, umso mehr bedarf es eigentlich sozusagen der Kontrolle des Raums selbst, um eben Kooperation noch zu ermöglichen. Also sprich, man braucht eine entsprechende Mousetrap, eine Rolltreppe oder Vergleichbares, damit sozusagen das Gesicht auch so betrachtet werden kann, dass der Algorithmus tatsächlich funktioniert. Der Witz ist also, dass wir im Prinzip die sogenannte verteilte Zukunft schon an vielen Orten heute sehen, aber dass es im Prinzip heute darum geht, dass man natürlich den Raum als solches immer weiter kontrollierbar machen muss. Man könnte auch sagen, McDonaldisierung des Raumes, nämlich in dem Sinne, dass ich ihn ja vorhersagbar, berechenbar und so weiter und so fort bekomme, damit ich dann halt eben all diese wichtigen Kontextinformationen, ohne die auch meine Beobachtungstechnologie gar nicht funktionieren würde, praktisch mit berücksichtigen konnte. Und da sind wir natürlich dann bei sozusagen auch Dingen wie dem taktilen Internet, bei Cyber-Physical Systems und so weiter und vielem anderen mehr, die uns nun sozusagen auf der Ebene von Massendaten dann auch praktisch erlauben, Kontextinformationen praktisch mit heranzuziehen. Nehmen wir das Beispiel 4.0, ja, Robotik. Da wissen Sie, dass sozusagen das taktile Internet ja genau sozusagen den Sicherheitsabstand zwischen Maschine und Mensch im Grunde genommen aufheben will und letzten Endes es genau darum geht, im Grunde genommen halt eben diesen Raum, wenn man so will, nach Möglichkeit vorhersagbar, kontrollierbar zu machen, so dass im Grunde genommen eine Übergabe zwischen Mensch und Maschine ganz fließend wird, als wäre es quasi natürlich. Praktiken gibt es daran viele, die daraus resultieren. Die häufigste ist sicherlich, dass wir alle inzwischen steuern durch, dass wir uns im Grunde genommen in einem Steuerungsmodus im Schlaf befinden, also schlafend steuern, in dem Sinne, dass uns eigentlich die Infrastruktur als solches natürlich nicht bewusst ist, dass wir letzten Endes eine Situation praktisch der Konsumenten haben, die sozusagen das Unbewusste eben adressiert. Und hier sind natürlich die Postulate ganz einfache Bedienbarkeit, sehr der Werbung halt eben verwandt. Und im Grunde genommen wird ein Anschein absoluter Sicherheit generiert. Dagegenüber haben wir, oder eine andere Praktik wäre dann halt eben sozusagen paranoid designed zu sein, also praktisch letzten Endes eigentlich eher ein Zustand der Angst, des Unbehagens, ja, der sozusagen im Prinzip den Wunsch nach Lösung im Grunde genommen aus einem Kontrollverlust heraus behauptet. Und hier wird eben der unbewusste Nutzer des Steering Asleep wird sozusagen als Schutzobjekt apostrophiert, seine Unwissenheit als vermeintlich größte Schwachstelle dargestellt. Und insofern praktisch ist das Ergebnis dann auch, die Systeme möglichst weiter abzuschließen und im Grunde genommen geschlossen zu halten. Also man könnte sich zum Beispiel an Frederick Brooks Program Architect erinnern, der letzten Endes sowas wie eine konzeptuelle Integrität angesichts sozusagen der Wilderness der praktischen oder der situativen Welt fordert. Oder wir haben dann schließlich die Maintenance of Repair, natürlich das Durchbrechen der Oberflächen, das Hineinschlagen in die Technik. 75% meiner Tätigkeit bestünde dann halt eben darin, Technologie kaputt zu machen, zu zerstören, um im Grunde genommen sie besser zu machen. Also all das, was sozusagen auch Hacker für sich in Anspruch nehmen, aber natürlich sozusagen auf einer Ebene praktisch, die sie auch immer wieder in der technischen Struktur als solches belässt. Und die ist am Ende meines Erachtens entscheidend. Entscheidend sozusagen, um überhaupt zu verstehen, warum kommen wir eigentlich aus diesem Paradox der Transparenz überhaupt nicht mehr heraus. Und da ist ein Buch, wie ich finde, sehr empfehlenswert, nämlich von Barbara van Schewick, das hier auch entstanden ist an der TU Berlin. Sie hat hier bei Hans-Ulrich Heiß studiert und ist inzwischen in Stanford auch für Internet und Gesellschaft meiner Erinnerung nach. Und praktisch, sie hat halt eben ein Designprinzip untersucht und eines der wesentlichen Designprinzipien, nämlich jenes End-to-End-Principle, nachdem halt eben applikationsspezifische Funktionalitäten bekanntlich in den höheren Schichten und Endpunkten zu installieren sind, während halt eben allgemeine Funktionalitäten des Netzwerks in den unteren Schichten zuzuordnen ist. Und sie formuliert sozusagen, oder das, was sie untersucht, sind ja unterschiedliche Anwendungen dieses End-to-End-Principles. Und das wirklich Spannende dabei ist sozusagen, dass eigentlich auf einem technischen Prinzip sozusagen sie nachweisen kann, dass sozusagen das zu mehr Innovation führt. Dass es sozusagen, wenn man so will, ein Mechanismus ist, der Innovation letzten Endes befördert. Ich bin gleich vorbei. Der Innovation befördert. Sie zeigt also sozusagen, dass das Designprinzip des End-to-End-Principles ist letzten Endes eins, was, wenn man so will, uns eine Architektur verschafft, die letzten Endes zu so etwas führt wie einer permanenten Innovation, wie der Bernhard Stiegler das mal genannt hat, eine permanente Innovationsmaschine, an die wir natürlich alle irgendwo angeschlossen sind und das halt natürlich jeder auf seiner Ebene. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, und das steht da so schön drin bei ihr, mehr oder weniger in Klammern: A network architecture based on the end-to-end argument establishes the lowest hurdles for adopting applications by letting user adopt new applications incrementally, und jetzt kommt in Klammern, independently to other users at very low cost. Und dieses independently for other users ist natürlich deshalb interessant, weil halt eben so eine geschichtete Transparenz letzten Endes eine Arbeitsteiligkeit ermöglicht, die immens ist und im Grunde genommen entsprechend für Innovation, für permanente Innovation sorgen kann. Das heißt, wir haben so eine Art von kognitiver Separierung zwischen den Akteuren, ja, dass sozusagen, egal auf welcher Ebene, auf welcher Schicht sozusagen der jeweilige Nutzer, Programmierer unterwegs ist, also ob ich sozusagen auf der obersten sozialen Schicht oder Sie meinethalben auf der Schicht vom Betriebssystem oder wo eben auch gerade immer, letzten Endes sozusagen sie ihrer Innovationslust nachkommen können und wir im Prinzip natürlich so etwas haben wie eine verteilte Verantwortlichkeit, die aber am Ende im Hinblick auf das Ganze der Infrastruktur natürlich umschlägt in eine Verantwortungsdiffusion oder geradezu sozusagen Verantwortungsverlust. Das heißt hier praktisch Arbeitsteiligkeit. Im Grunde genommen würde ich so weit gehen, dass sich hinter diesem Prinzip ja dann offenbar so etwas verbirgt wie ein ökonomisches Prinzip. Das heißt, wir haben neben der politischen Normativität des Transparenzbegriffs, der praktischen sozusagen Normativität des Transparenzbegriffs, dahinter haben wir gewissermaßen noch eine ökonomische. Und ich glaube, wir müssen uns nicht wundern, dass wir heute das Netz auch nicht mehr in Begriffen der Technik beschreiben können, sondern offenbar nur noch in Technik, in Begriffen sozusagen von so etwas wie ökonomischen Organisationseinheiten. Selbst kann ich natürlich dazu gar keine Lösung anbieten, möchte ich auch gar nicht, ja, außer natürlich sozusagen den entsprechend kompetenten Zuhörern darum zu bitten, möglichst dann vielleicht doch auch ein neues Internet zu bauen oder zumindest dann dabei ihre Designentscheidungen, ja, nicht nur im Vorfeld zu überprüfen, beispielsweise hinsichtlich eines Problems wie Funktionswanderung, denn das hat ja unmittelbar damit was zu tun, dass Zweckbindung sich erledigt. Also sozusagen diese Bitte kann ich nur dann an Sie äußern, aus meiner Inkompetenz heraus, und dafür plädieren, dass diese natürlich dann halt eben im Vorfeld überprüft werden und nicht sozusagen, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Danke.
Ja, vielen Dank. Bevor ich rumgehe und das Mikrofon den Fragenden zur Verfügung stellen, wollte ich mich für das Rein- und Rausgehen während des Vortrags entschuldigen. Das hängt nicht mit dem Vortrag zusammen, sondern weil parallel jetzt schon die ersten Workshops stattfinden. Da möchte ich die auch gleich ankündigen. Also momentan, also seit 5 Minuten, läuft der Workshop von DJs Ad Malvertising. Das kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, weil ihr alle einen Adblocker habt, aber es gibt Nutzer, die sehen noch diese komischen blinkenden Banner im Internet, und über diesen Kanal wird auch vermehrt Malware ausgeteilt, und es ist so ein Hands-on-Workshop, deswegen hat er ein bisschen später angefangen, weil wir Internet brauchten. Wir haben jetzt Internet, der Workshop findet also statt. Ihr findet das im Programm. Ja. Der Raum ist schräg gegenüber von diesem Pfiffstand. Ich weiß nicht, wie der Raum genau heißt, aber wenn ihr da wo es die ganzen Tassen und Aufkleber und Cyberpiece, wenn ihr die Cyberpiece-Taube seht, müsst ihr euch einmal umdrehen, und dann steht der, ist der Raum da an der Ecke. Wie heißt die Nummer? 14. Anscheinend 14. Raum Nummer 14. Gut, Fragen? Bemerkungen.
Scheint soweit alles klar zu sein.
Ja, ich denke auch.
Transparent sozusagen.
Ich denke auch, dieses hauptsächliche Missverständnis auch zwischen den Transparenzbegriffen oder so im Politischen und dem Transparenzbegriff der Technik, also dieses Unsichtbarwerden. Vielleicht nur als Ergänzung, wann Technik aber sichtbar wird oder jede Art von Infrastruktur, natürlich im Fehlerfall. Also wenn ich den Wasserhahn aufdrehe und dann kommt kein Wasser raus, also dann plötzlich ist diese transparent aufgehoben oder so, oder es kommt farbiges Wasser raus oder Wasser zündet sich plötzlich an. Da gibt's ja diese YouTube-Videos, die aufgrund von Fracking Chemikalien im Grundwasser dann entstehen. Also plötzlich, wenn ein Fehler entsteht, dann, also die Bruchstellen da sind, dann merken wir plötzlich auf. Das ist, glaube ich, das noch ergänzt. Und vielleicht, wenn noch keine, doch, es ist eine Frage.
Nur vielleicht eine ganz kurze Ergänzung, weil auch die Nachfrage war nach diesen mathematischen Beweisen für Accountability. Ich bin jetzt keine Informatikerin, deswegen wissen andere da sicher mehr, aber ein Referenzfeld, wo das ganz interessant und oft debattiert wird, ist im Bereich von E-Voting, wo man ja auf der einen Seite sozusagen die Integrität der Systeme erstmal herstellen muss, aber sie dann eben auch demonstrieren muss. Mhm. Ja. Und erst im dritten Schritt muss dann sozusagen ein Vertrauen der Nutzer in diese Systeme irgendwie, wenn sie denn, also sozusagen ein Trias, der da auch verwendet wird, ist irgendwie Dependability, Verifiability und Trustability. Ja? Und da eben genau dieses Mittlere, diese Verifiability, dass ich nicht nur weiß oder dass ich nicht nur die Systeme so baue, dass sie integer sind und was auch immer, sondern dass ich das auch demonstrieren kann und nachvollziehbar machen kann. Zunächst mal für den Experten und dann die Frage, wie kann ich das dann noch signalisieren für den Wähler. Ja? Und in dem Kontext, das wäre vielleicht eine interessante Referenz, die interessant sein könnte.
Ja, absolut. Also es lässt sich ja auch sozusagen mit dem, was Sie gesagt haben, da verbinden. Letzten Endes natürlich Infrastrukturen werden dann sichtbar, wenn sie fehlen. Und was sozusagen ein Fehler ist, ist ja auch eine Frage der Zuschreibung. Also letzten Endes praktisch, wenn ein System halt eben nicht richtig funktioniert, dann mag es ja daran sein, dass da halt eben noch jemand anders mitguckt oder so in der Richtung, ist ja auch ein Fehler. Also letzten Endes, insofern wäre natürlich dann so ein mathematischer Beweis, der mir sozusagen versichert, dass das System oder demonstriert, also Accountability-Prinzip eigentlich anwendet, und zwar über die Frage von Verantwortung hinaus, nämlich demonstriert, also ein Account baut, das wäre dann schon sozusagen vielleicht ein Weg, der interessant ist.
Hans-Jörg Krajowski, ich bin schon 40 Jahre mit der Problematik des Verifizierens mindestens am Rande meiner Tätigkeit beschäftigt. Verifizieren ist ganz, ganz, ganz schwierig. Deshalb wird es fast noch nirgends und nie gemacht. Ein Grund dafür ist, man kann nur Dinge verifizieren, wenn man weiß, was die tun sollen. Und bei den Systemen, die wir hier diskutieren, hat im Grunde genommen niemand eine Ahnung, was die eigentlich genau machen sollen. Ja. Deshalb ist Verifizieren eine Illusion, solange wir nicht an der Stelle wirklich dafür sorgen, dass die Anforderungen an die Systeme präzise beschrieben werden. Ja. Und selbst das reicht nicht aus, weil dann in dieser Beschreibung ja auch ganz viele Fehler sein können.
Nein, ist mir nicht so ganz unbewusst, was Sie sagen, weil also die Beschäftigung mit SCADA-Systemen, da hat man eine relativ klare, ja, ist relativ einfach, was sozusagen im Grunde genommen an Datenstrom sozusagen, das ist so monoton, da passiert nicht viel. Ja. Da ist es im Grunde genommen dann klar, dass sozusagen irgendwie Detektionsalgorithmen eingebaut werden können, aber sobald die Anwendungen natürlich, sagen wir mal, etwas hektischer werden, so wie, weiß ich nicht, ein Handy oder sowas in der Richtung, dann verstehe ich, dass Verifikation dann wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber vielleicht bedeutet das ja zumindest, wir müssten unsere Feature Readers doch etwas zurückfahren, um letzten Endes vielleicht ja im Grunde genommen überschaubarere Systeme erstmal zu haben.
Ja. Britta Schenzel, ich wollte sagen, dass das Kind längst in den Brunnen gefallen ist, und zwar 2002, als die NSF erlaubt hat, dass Business in die tieferen Schichten von TCP/IP eingreifen darf oder Zugang dazu haben darf. Ich war eine der Gutachter, die informatische Gutachterin für Barbara van Schewicks Dissertation, und das war, glaube ich, 2001. Da hat sie eben geschrieben, dass die tieferen Schichten in staatlicher Hand oder in öffentlicher Hand bleiben sollen, und hat dafür gekämpft, dass der Business darauf keinen Zugriff hat. Und die NSF hat, also National Science Foundation, hat das dann geöffnet 2002, und damit ist das Kind längst im Brunnen.
Ja, es ist absolut klar. Ich meine, wenn sozusagen Google eine oder wer auch immer eine End-to-End-Verschlüsselung ankündigt und die Telekom ist draußen und sozusagen dann auch staatliche Behörden über ja sehr ambivalente Zugriffsmöglichkeiten bei Telefonprovidern nicht mehr verfügen können, was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich? Also das Kind ist in den Brunnen gefallen, glaube ich auch. In der Tat.
Nee, keine weiteren Fragen mehr. Auch das Internet ist wahrscheinlich noch nicht wach. Das heißt, zumindest sind die IRC-Kanäle noch sehr leer, unbevölkert. Das war vor 3 Stunden noch anders. Da waren wahrscheinlich die letzten noch wach. Insofern danke ich dir nochmal ganz herzlich für den Vortrag.